Werde ich gerade noch mit euch beten und dann machen wir ein kleines Stückchen weiter Gender Mainstream, kommen dann aber zum nächsten Thema, weil wir haben ja noch einiges auf dem Programm und falls ihr nicht bis Mittwoch verlängern wollt, dann muss ich damit heute ja noch fertig werden. Aber ich bete zu Beginn der Stunde nochmal mit euch. Danke, Herr Jesus, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke, dass wir auch von all dem, was sich in unserer Umgebung entwickelt, wissen, dass du die Welt in deiner Hand hältst und dass du sie am Ende zu einem guten Ziel führen wirst. Und da möchten wir dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, zu verstehen, was läuft und auch Weisheit zu entscheiden, wie wir darauf reagieren sollen. Amen. Jetzt willst du bestimmt noch etwas sagen zu dem, was du angeschrieben hast. Ach so. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt noch ein kleines bisschen mit dem Gender Mainstreaming weitermachen. Ich habe euch ja gesagt, es gibt Sachen von der Bundeszentrale. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Buch. Ne? Ein Buch, Bundeszentrale politische Bildung, Gender Mainstreaming, Konzepte, Handlungsfelder, Instrumente. Und da, ich werde euch nur zwei kleine Abschnitte daraus vorlesen. Ich habe das natürlich, bin eben durchgegangen. Da wird erst einmal gesagt, Entwicklungslinien, die Entstehung, Geschichte von Gender Mainstreaming in internationalen Zusammenhängen. Oder was steht denn hier drin? Gender Mainstreaming, Geschlechterdemokratie zwischen Ökonomisierung und Gesellschaftskritik. Oder Geschlecht und Recht zur rechtspolitischen Steuerung der Geschlechterverhältnisse. Das wird also gesagt, juristisch, wie du das durchsetzt und so weiter. Dann gibt es hier Gender Implementation von Gender Mainstream. Also wie kannst du das umsetzen? Dann steht das erste, Implementation von Gender Mainstream auf europäischer Ebene. Dann Gender Mainstreaming in Deutschland, also wie hat man das umgesetzt? Dann Gender Mainstreaming in Spanien und so weiter. Wie geht das da? Dann Gender Mainstreaming im Gesundheitssystem, wie kannst du das umsetzen? Oder dann Gleichstellungsimpulse für die Schule. Oder Gender Mainstreaming und die politische Bildung. Gleichstellungspolitik im Umbau des Sozialstaates, also der ganze Sozialstaat umgebaut nach Prinzipien von Gender Mainstreaming. Dann Gender Mainstreaming als Organisationsveränderungsprozess. Oder Gender Mainstreaming, Budgetierung, Verteilungsfragen bezüglich der Haushaltspolitik und Gender Mainstreaming. Und dann Instrumente von Gender Mainstreaming der Verwaltungspraxis. Also wie kann man das in der Verwaltungspraxis einführen und umsetzen? Und da gibt es einige Sachen, da werden dann Paragraphen genannt, werden in die Ideen genannt. So zum Beispiel eine der ersten Stellungnahmen eben aus dem Jahr 2000 zu der, also die Bundesregierung hatte damals eine erste Arbeitsgruppe eingesetzt für die Umsetzung von Gender Mainstreaming. Die nannte sich Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming, abgekürzt IMA. Dabei, das ist wegen Englischsprache im Begriffen, spielt das da eine Rolle. Und die haben dann gesagt, was ist ihr Ziel? Ziel ist der Abbau von Benachteiligungen, in Anführungsstrichen Diskriminierung, gleiche Teilhabe, Partizipation und eine von tradierten Rollenmustern freie, selbstbestimmte Lebensgestaltung beider Geschlechter, in Klammern echte Wahlfreiheit. Und hier merkt ihr, das ist im Punkt genau das, was seit 10 Jahren angestrebt wird. Das heißt, tradierte Rollenmuster müssen bekämpft werden, müssen aufgehoben werden. Absolute Wahlfreiheit, und zwar Wahlfreiheit, bist du Mann, bist du Frau und wie lebst du dein Mann und Frau sein aus? Und das ist die Zielvorstellung, die dieser Arbeitsgruppe gegeben worden ist. Heute ist es so, das habe ich euch ja gesagt, nach 10 Jahren, dass jedes neue Gesetz überprüft wird daraufhin, ob es Gender Idee unterstützt oder nicht. Und das Ganze ist dann auch auf EU-Ebene, ich könnte euch hier auch noch ein paar Abschnitte vorlesen, auf Gesetzgebung der EU steht hier auch noch mit drin, zum Beispiel hier ein Amtsblatt von der EU herausgegeben und dann muss ich mal sehen, ob ich das hier gerade finde, was ich euch vorlesen wollte. Aber sonst lasse ich das vielleicht. Ich lege das Buch dahin. Ihr könnt ja nachher auch ein bisschen drin blättern, als eines von denen, die sich damit auseinandersetzen. Und natürlich auch die positiven Aspekte nennen. Also ihr müsst immer im Kopf haben, es ist nicht alles negativ davon. Es gibt da positive Sachen. Und die können wir auch durchaus nutzen. Dann möchte ich anknüpfen an das, was wir vorhin gerade besprochen haben. Einmal, wo betrifft uns Gender Mainstreaming? Da waren wir noch nicht ganz mit zu Ende. Und dann wäre der zweite Punkt ja, wie reagieren wir darauf? Also wo betrifft uns Gender Mainstreaming in Gemeinde als Christen? Wir hatten gehabt Kinderarbeit, Mitarbeiter, die von Gender Mainstreaming geprägt sind, Ungläubige, die gläubig werden, habe ich genannt, die da Identitätsprobleme mitbringen.
Also Kinder, wenn man jetzt quasi Kinder bekommt oder Kinder größer werden und so weiter, die werden ja Hause, diese Ideologie, die werden davon beeinflusst werden und die werden das ganz natürlich wahrnehmen, die werden gar nicht verstehen, wieso wir Probleme haben, da wird ein Bruch sein zwischen.
Genau so ist es. Der ist zum Teil jetzt schon da für Kinder, die jetzt in die Schule gehen, je nachdem, welche Schule sie gehen und wie stark das da umgesetzt ist, dass du sie nicht mehr verstehst, sie dich nicht mehr verstehen und sie auch nicht verstehen, dass du zum Beispiel sagst, ja, warum soll Geschlechtsumwandlung denn jetzt ein Problem sein? Warum soll ich nicht vollkommen frei entscheiden, wie ich lebe, mit wem ich lebe, wie lange ich lebe und so? Weil Lernen funktioniert ja nicht so, dass du einem kleinen Kind verschiedene Optionen vor Augen stellst und dann argumentativ das Kind überzeugst. Sondern das Lernen fängt ja viel früher an. Du stellst bestimmte Geschlechtermodelle vor, dass deine innere Sympathie und Nähe entsteht. Und hinterher tust du so, als ob es dann noch gute Begründungen gibt, aber andere Alternativen stellst du mit keiner guten Begründung dem gegenüber. Und dann kommt am Ende natürlich eine im großen Maße gleichdenkende und gleichgeschaltete Generation. Es geht ja immer nur um eine Generation, die dann erstmal geprägt wird dabei heraus. Und damit müssen wir rechnen, das ist nicht nur der Ungläubige draußen, sondern das sind auch unsere eigenen Kinder. Und das, jetzt müssen wir ja nachher noch überlegen, was machen wir dann damit, aber das will ich ja noch ein bisschen aufschieben. Gibt es sonst noch Lebensbereiche, wo wir damit konfrontiert werden könnten? Gemeindeebene, ja. Ja, Ethik, genau, ganz sicherlich, also ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Ethik, ja. Ja. Genau, Rolle der Frau für Christen jetzt insbesondere erst einmal zu sehen. Also das heißt individuell die einzelne Person, aber auch wo wir ethisch prägen wollen in der Gemeinde. Da wird es Konflikte geben, wo wir bereit sein müssen, die zu erkennen erstmal, damit wir dann reagieren können. Das. Zum Beispiel das, was bisher erst, wo man dabei ist, das langsam auszuloten, das sind die Probleme, die christliche Werke haben. Weil christliche Werke werden sich in der Zukunft alle Nase lang der Verdächtigung von Diskriminierung aussetzen. Oder sie sagen natürlich kein Wort mehr darüber und sagen, wir übernehmen alles. Nehmen wir doch mal das Beispiel, bei uns bewirbt sich ein Lehrer, erstmal noch alles in Ordnung und nach 2 Jahren kommt er auf die Idee, eigentlich bin ich eine Frau. Lässt sich umoperieren und jetzt machen wir mal er ist jetzt eine Frau, aber eine lesbische Frau. Zieht also gleichzeitig auch mit einer anderen Frau zusammen, deswegen ist es auch in Ordnung, aber eine lesbische Beziehung. Was machen wir als Bibelschule? Wenn wir jetzt sagen, rausschmeißen und derjenige ist nicht ganz lieb und nett, haben wir eine Klage am Hals.
Ja, das war jetzt gestern in der Zeitung, ein katholischer Organist ist entlassen worden, weil er sich erscheinen lassen. Und dann ist der vor das EU-Gericht gegangen und
er darf nicht entlassen werden. Ja, eben. Und hier handelt es sich noch um katholische Kirche, die hat sowieso einen Schutzfaktor, weil sie so groß ist. Wir als kleine Bibelschule, wir haben da gar nicht zu mucksen. Ich habe noch neulich gesprochen mit dem Leiter der VB und so etwas, also der Vereinigung Evangelikaliger Bekenntnisschulen. Die haben einen Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, gerade auch aus diesen Fragen, weil immer mehr Lehrer sich bewerben, wo man dann denkt, hier passt das nicht, da passt das nicht und so weiter. Und dann wurde ihnen gesagt, sie sind juristisch kein Tendenzbetrieb. Jetzt einer, der sich da nicht auskennt, weiß das nicht einzuordnen. Für Tendenzbetriebe gibt es eben noch Sonderregelungen. Die katholische Kirche gilt nach deutschem Recht als Tendenzbetrieb. Das heißt, sie kann für ihre Mitarbeiter bestimmte ethische Normen aufstellen, die aus ihrem Glaubensbekenntnis abgeleitet sind. Allerdings nicht für den Organisten, sondern nur für den, der auch in der Vermittlung der Lehre arbeitet, also den Pastor. Da darf sie Regeln aufstellen. Obwohl die gegen deutsches Recht sprechen, darf der das, weil das Privatorganisation Glaubensschutz ist. Noch dürfen sie das, noch. Wobei auch da arbeiten einige Politiker daran, das auch fallen zu lassen. Jetzt ist aber Rechtsgutachten, christliche Schulen sind keine Tendenzbetriebe, die dürfen das nicht. Also das heißt, christliche Schulen dürfen zwar christlich sein, die dürfen aber hier nicht an ihre Mitarbeiter diese Regeln legen. Warum? Weil die christlichen Schulen keine Religionsgemeinschaft sind. Jetzt habe ich ihm schon gesagt, ja, dann gründet doch als christliche Schulen Gemeinden. Dann seid ihr wieder Religionsgemeinschaft. Aber das wäre natürlich auch unsinnig, dann würde es wieder neue Probleme geben, weil ja gerade christliche Schulen wollen ja überkonfessionell sein. Und das würde man wieder auflösen damit. Dann würde man letztendlich streichen, der christlichen Schulen sind für Kindertaufe, Glaubenstaufe, was weiß ich alles. Das würde wieder große Probleme geben. Aber prinzipiell sind die sehr schwach da dabei aufgestellt. Das heißt, wenn die durch einen Prozess kommen, hatte mir auch da der Vorsitzende gesagt, dann haben sie kaum eine Chance darauf zu reagieren, wenn einer es böse will. Sie hatten schon einen Fall in der christlichen Schule, der ist dann aber selbst gegangen, von sich selbst aus. Und dann sind aber solche Selbsthilfegruppen an ihn herangetreten und wollten ihn überzeugen, dass er doch jetzt gegen die Schule klagt. Er hat es dann aber nicht getan. Und sie waren froh, haben aufgeatmet dabei. Aber das ist nur ein erstes Beispiel dafür, in was für Konflikte christliche Organisationen kommen werden. Das ist nur eine Frage der Zeit dabei. oder
sie sehen, dass die Freiheit, die sie proklamieren, andere wieder einschränkt. Und somit ist es ja keine Freiheit.
Ja, wir erkennen das. Wenn du im System drin bist, dann würde man sagen, das ist doch vollkommen falsch, weil du bist ja ein Unterdrücker, du bist ja ein Verhinderer der Freiheit. Also du bist ein Feind der offenen Gesellschaft, so drückt das Dahrendorf aus. Und gegen einen Feind der offenen Gesellschaft ist jede Diskriminierung nötig, weil er das Gesamtsystem in Frage stellt. Wenn du aber im Gesamtsystem bist, wenn du alles anerkannt kennst, dann darfst du wieder leben, wie du willst. Wir müssen, ja, man kann es so vergleichen, aber im Grunde ist es genau das. Es ist ein riesiges gesellschaftspolitisches Experiment, was von einer Ideologie gekennzeichnet ist, aber weil viele in dieselbe Richtung laufen, merken diejenigen es nicht, in welche Richtung sie laufen. Ich habe das ja vorhin gesagt, wie im Nationalsozialismus, da war es so, alle haben gesagt, Juden sind Untermenschen. Und keiner hat die Frage gestellt, ja, warum denn? Das war so selbstverständlich, weil der Professor sagt es, der Lehrer in der Schule sagt es, die Eltern sagen es, die Medien sagen es, alle sagen es, dann war das halt so. Wann hat man die erst die Frage gestellt, als alles zusammengebrochen ist? Und selbst dann wollten es viele noch nicht wissen, dass das nicht stimmt. Deshalb gab es ja viele, die bis in die 50er, 60er Jahre hinein am Antisemitismus festhielten, weil das war doch so klar, das sind doch bloß die bösen Amis, die uns davon abhalten, dass wir das erkennen. Also das heißt, Leute, die in solch einem System drin sind, sind manchmal blind für zu sehen, was da eigentlich für Probleme sind.
Also ich habe gedacht, so weit kommt es dann, dass sich die Leute an denen dann orientieren. Mhm.
Ja, vielen Dank. Das finde ich auch ein schönes Beispiel, weil es auch gerade unterstreicht, was ich euch ja gesagt habe, dass ihr nicht nur denkt, ich bin total unglaubwürdig, wenn ich euch sage, der Kern von Gender Mainstream ist genau das. Wer will mir reinreden, dass ich vollkommen bin, wie ich, was ich, die sagen ja, wie ich will, aber was ich will, ist ja tiefer, ja, was, woher kommt dieser Wille? Wie ich in dem Moment fühle, welche Emotionen ich habe, die darf mir keiner einschränken. Meine momentanen Gefühle und Emotionen sind absolut und die müssen von der Gesellschaft akzeptiert und möglichst noch ermöglicht werden. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist der Grundgedanke eben. Deshalb sage ich, im Grunde genommen ist es eine letzte oder eine weitere Auswirkung dieser Emanzipation des Menschen von Gott und von Autorität. Keine Autorität soll mir in meinem Leben zu sagen haben, was ich mache. Keine Kirche, kein Staat, niemand. Und das drückt er ja deutlich aus dabei. Also ich kann da machen, was ich will. Und hier, glaube ich, ist gerade Irrtum. Und da ist, glaube ich, das Hauptärgernis und Problem, was wir mit dem Glauben haben sollten. Denn als Christen glauben wir, es ist jemand da, der mir hereinreden darf. Und von dem ich sogar ausgehe, der weiß es besser, als meine Emotionen es mir im Augenblick sagen. Deshalb, wenn meine Emotionen mir im Augenblick sagen, ich soll das und das tun und ich weiß von Gott, das ist falsch, dann tue ich es nach Möglichkeit nicht. Aber genau das wird hier in Frage gestellt. Da wird gesagt, jede Autorität außerhalb von dir ist negativ, engt dich ein, ist diskriminierend und deshalb sei ihr misstrauisch. Und das wird jetzt nur angewandt auf Frage von Beziehung und Sexualität. Aber das Grundprinzip ist ein viel weitergehendes, tiefergehendes, dahinterstehendes. Und erst wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir, wo die Problematik von Gender Mainstreaming ist. Weil sonst können wir dagegen kämpfen, ja eben soll eine Frau abwaschen oder ein Mann. Und dann merken wir, ja, das ist es ja gar nicht, darauf kommt es ja gar nicht an. Das Grundprinzip ist das Wichtige. Wenn wir lange diskutieren über Einzelpunkte, wenn wir endlos diskutieren, nie zum Ende kommen, wir müssen das Ganze aufrollen von dem Grundprinzip und dann langsam aufrollen, ja, was ist denn das, was Gott sagt, wie ein Mann und wie eine Frau und wie eine Familie und so weiter laufen soll. Und dann nach Möglichkeit noch für unsere nichtgläubigen Gesprächspartner dann Argumente nehmen aus der Biologie. Deshalb sage ich ja, lest gut diese Bücher, wo Unterschiede von Mann und Frau beschrieben sind. Das sind Argumente, da können wir uns aus der Biologie, Psychologie, Medizin Argumente heranziehen und können sagen, genau die sagen doch auch, was wir vertreten. Dass Mann und Frau biologisch unterschiedlich sind, dass diese biologischen Dinge auch Auswirkungen haben auf das soziale Verhalten, Alltagsleben und so weiter. Dass es also eher eine durch Gender Mainstreaming Vergewaltigung der Frauen und der Männer ist, sie so umzuerziehen. Das sind natürlich dann schon harte Worte, die soll man sich gut überlegen, ehe man sie ausspricht dabei. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche Kern. Jetzt haben wir so ein paar Punkte genannt. Komme ich zum letzten Punkt von Gender Mainstreaming für heute. Was machen wir denn jetzt damit? Ich habe euch ein paar Sachen darüber erzählt. Was macht ihr damit? Jetzt geht ihr nach Hause Jetzt haben wir gemerkt, es gibt da Konfliktfelder, was machen wir?
Ja, bei einem selber ist man ja jetzt eigentlich wachgerüttelt. Und da muss man bei sich selber anfangen, um zu unterscheiden zu lernen. Und dann kann man das auch mit der Familie weitere Kreise.
Ja, also ich finde es gut, dass du von dieser Seite auf das anfängst, das Pferd aufzuzäumen. Man könnte jetzt auch sagen, wir machen eine große politische Aktion, Unterschriftenliste, Demonstration. Und ich bin nicht mal vollkommen dagegen. Nur ich glaube, das wird auf Dauer nicht sehr viel ändern. Sondern ich glaube, du hast recht, eigentlich fängt es dabei an, bei einzelnen Menschen, die für sich erkennen, ich erlaube Gott in mein Leben reinzureden. Ich bin nicht die letzte Instanz. Gott muss nicht alles segnen, was ich empfinde und fühle im Moment. Und das gilt, glaube ich, für jeden. Und das ist diese Grunderkenntnis, wo viele nicht zu kommen. Das heißt, Gott darf mir nur etwas sagen, wenn es im Einklang mit dem ist, was ich jetzt gerne will. Und da wird christliches Leben nicht funktionieren. Das ist so ein Grundprinzip, was hier angegriffen wird. Und das ist das Hauptprinzip. Es geht bei Gender Mainstreaming nicht mal in erster Linie um Sexualmoral. Das ist ja nur eine Auswirkung davon. Sondern es geht im Grunde genommen darum, wer hat die Autonomie oder wer hat die Weisungsbefugnis in meinem Leben. Also wir könnten sagen, Autonomie gegen Theonomie. Autonomie heißt, ich bin vollkommen selbstständig und unabhängig in allem, auch in ethischen Fragen. Oder Theonomie, wo wir sagen würden, Gott ist mein Nomos, mein Gesetzgeber, der ist der, nach dem ich mich ausrichte. Das ist die Grundfrage dahinter. Und dann geht das natürlich auf die einzelnen sexualethischen Fragen. Und die sind dann relativ vielfältig. Da merken wir, das geht davon, sollen Mann und Frau zusammenleben? Oder irgendwelche Leute anderen Geschlechtes? Wie lange leben die zusammen? Wie leben die zusammen? Haben sie ihre eigenen Kinder oder andere Kinder dabei? Müssen sie treu sein? Was heißt genau Treue? Weil viele Schwule definieren heute auch, Treue ist, mit dem ich zusammenlebe. Ob ich nebenher noch Sexualpartner habe, das hat mit Treue nichts zu tun. Das heißt, wir müssen bei allen Begriffen, müssen wir erstmal auch definieren, was wir damit meinen. Das wird sonst vollkommen anders interpretiert, wie ihr gesagt habt, mit Familie. Ihr redet mit einem Politiker über Familie, der sagt, ich bin für den Schutz von Familie, sagst du, oh toll, aber der versteht was ganz anderes darunter als du. Das heißt, auch viele dieser Begriffe, die wir christlich kennen, werden noch gebraucht und haben noch eine positive Konnotation, aber die sind ganz anders gefüllt. Auch da müssen wir uns drüber klar werden. Und dann, glaube ich, ist tatsächlich dieser erste Bereich, versuchen wir in unserem direkten Umfeld eine Sensibilität zu schaffen, und zwar nicht in erster Linie eine Sensibilität gegen Gender Mainstreaming, sondern eine Sensibilität für das Empfinden, Gottes Maßstäbe für mein Leben sind gut und erstrebenswert. Das, wie Gott sagt, wie ich leben soll, das bringt. Auf Dauer zahlt sich das aus. Warum? Weil Gott hat mich konstruiert. Gott weiß, wie ich funktioniere. Gott hat das System der Ehe erst geschaffen, was wir glauben. Deshalb weiß er am besten, wie das funktioniert. Und auch wenn wir manche Dinge mühsam empfinden, da könnten wir jetzt ja Vergleiche heranziehen. Das ist wie in der Schule. Der Lehrer sagt, wenn du Französisch lernen willst, musst du das so und so machen. Ich sage, nee, das ist blöd. Ich will keine unregelmäßigen Verben lernen. Aber der weiß meistens eben, ohne Lernen von unregelmäßigen Verben wirst du nie richtig Französisch sprechen können. Und genauso ist es bei Gott. Der fordert manche mühsamen Sachen von uns. Er fordert, du sollst erstreben, lebenslang mit deinem Partner zusammen zu sein, obwohl Gott weiß, dass das natürlich manchmal mühsam ist. Aber weil er ein tieferes Ziel damit hat, wir werden dieses Ziel nie erreichen, wenn wir schon von vornherein abbrechen. Und genauso, wenn du dich als Mann zu einem anderen Mann hingezogen fühlst, das kann ja sein. Aber es wird auf Dauer nicht gut gehen. Gott will, hat was Besseres für dich. Nur für dieses Bessere musst du vielleicht erstmal von deinen Gefühlen wegsehen und dich mehr nach dem orientieren, was Gott dir sagt, was gut ist. Und so rede ich jetzt zu Christen, zu jemandem, der nicht Christ ist. Da müssen wir jetzt stärker, habe ich ja gesagt, diese Statistiken, Analysen nehmen, die die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau heranziehen. Wir können Beispiele nennen, wie die bisherigen Experimente mit Partnerschaften zum allergrößten Teil schiefgelaufen sind, nicht geklappt haben, gestörte Prägungen bei Kindern zurückgelassen haben und so weiter. Das gilt natürlich auch nicht für jeden. Nicht? Also wir finden auch Paare, die sind total kaputt und die Kinder sind wie ein Wunder noch einigermaßen normal dabei. Das gibt es auch. Nur ist das keine Rechtfertigung dafür, das ist ja klar, sondern es hängt mehr mit der Stabilität, psychischen Stabilität zusammen, wo ich sage, welch ein großes Wunder Gottes, wir können alles schief machen und trotzdem hat die Menschheit noch überlebt. Und das ist ja die gesamte Weltgeschichte, ist ja voll davon. Wie häufig, wenn Gott nicht geschützt hätte, wäre die Welt schon lange untergegangen. Das letzte Mal wahrscheinlich Auseinandersetzung Ost-West, Atombomben und so weiter, hätte Gott nicht geschützt, nach menschlichem Ermessen, da hätten die Menschen sich schon lange tot gebombt. Nach menschlichem Ermessen wäre die Ökologie schon lange kaputt gegangen. Mit so viel Gift, wie wir jedes Jahr in die Natur hineinpumpen, ist doch ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Trotz aller Allergien und trotz aller Erkrankungen und so, ist doch noch ein Wunder, dass wir noch leben mit all diesem Gift. Und jeden Tag nehmen wir noch Gift auf uns, ohne dass wir es wissen. Nicht? Jetzt gibt es ja neue EU-Vorschriften, was eben die Sonderstoffe in den... Lange Zeit hat man gesagt, Weichmacher machen gar nichts. Aus heute sagt man, Weichmacher höchst bedenklich, alle Plastikstoffe und so, negative Auswirkungen wegen Mutation, Zellveränderung, Krebs und so weiter. Und da können wir auch sagen, toll, dass Gott uns so einen widerstandsfähigen Körper gegeben hat, der diese ganzen Weichmacher jetzt schon 40 Jahre ausgehalten hat. Also bei mir, ne, schon. Ja. Mit mehr oder weniger Schädigung. Also ja, aber... Gut, also was ich jetzt sagen wollte, wir dürfen nie diese positive Perspektive verlieren. Zum Glück, Gott hat die Sache in der Hand. Zum Glück, die Zukunft unserer Kinder und Gemeinde hängt nicht nur an uns. Aber wir haben einen kleinen Teil mit dazu beizutragen. Und da sollten wir erstmal für uns selbst erkennen, Gott darf mir etwas sagen. Er darf mir sagen, du bist falsch und ich bin bereit, das zu verändern. Und auf der anderen Seite, ich will auch das vermitteln an andere. Nicht du als autonomes Individuum bist Kern des Universums, unhinterfragbar, sondern Gott ist es. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nur lange diskutieren, darfst du nur mit einer Frau zusammenleben, dann argumentieren wir lange, aber das ist nicht der Kern, worum es eigentlich geht. Wenn der klar ist, dann können wir auch einzelne Aussagen aus der Bibel herausnehmen und sagen, also so und so sagt die Bibel. Wenn dieser Kern nicht da ist, dann werden Leute immer probieren, irgendwelche Ausreden zu finden. Das kenne ich ja in christlichen Kreisen. Ich sage euch, es gibt ja evangelikale Vereinigungen, die all diese Sachen biblisch versuchen zu rechtfertigen. Die Bibel sagt gar nichts dagegen, sagen sie. Und wenn du lange genug argumentierst, da kannst du noch den größten Blödsinn aus der Bibel heraus argumentieren. Es gibt wirklich solche Sachen, ich meine, ich habe das ja schon gelernt an der Universität, wie man das macht. Ne? Wenn du Theologie studierst an der Universität, lernst du ja genau das. Ein Theologe an der Universität soll nicht wissen, was die Bibel sagt, sondern der lernt, wie kannst du die Bibel interpretieren, damit sie hinterher das sagt, was du sagen willst. Das ist der Hauptinhalt, den man an der Uni lernt. Das, was man als Bibelkunde lernen musste, das ist schon das, was ich in der Kinderstunde gelernt habe, das war nicht viel mehr. Aber dann geht es darum, was sagt der Theologe und der, und dann spielst du den gegen den aus und den drehst du so, dass der dann hinterher genau das sagt, was du eigentlich willst. Und genau so arbeitet ja moderne evangelische Theologie. Da gibt es ja keine Norm. Oder kennt ihr irgendeine Norm, irgendeine biblische Aussage, die nicht von einem evangelischen Theologen mit guten biblischen Argumenten in Anführungsstrichen widerlegt wird? Ich kenne keine einzige. Selbst die Erlösung durch Jesus Christus ist heute nicht mehr allgemein zu glauben, sagen evangelische Bischöfe. Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, eine archaische Vorstellung, die sei gar nicht biblisch, denn das sei ja nur die Interpretation des Paulus. Jesus hätte sowas ja nie behauptet. Und so weiter. Also ich meine, ich könnte euch jetzt einige Sachen sagen, wo ihr dann den Glauben verlieren könnt. Ne? Also, aber ich lasse es mal lieber, um zu sagen, nein, wir müssen bereit sein, uns der Bibel zu unterstellen und nicht erstmal meine Entscheidung dann noch biblisch die irgendwie rechtfertigen wollen, sondern zulassen, dass die Bibel mich kritisieren darf. Das ist, glaube ich, der eigentliche Kern. Und dann sehen, wie bauen wir das um. Ja.
Vielleicht ist auch ganz interessant, weil die Frage, wir stehen eigentlich nicht alleine in diesen Fragen oder an diesen Punkten. Mhm. Ich jetzt an einige Bücher denke, die ich gelesen habe zum Thema Lebensstrategie und wie kann ich zufrieden und sinnvoll leben, das ist ja, der Markt ist ja eigentlich nicht voll davon. Dann wird auch immer wieder betont, in diesen Büchern, mach dich auch frei von deinen Gefühlen, du bist mehr als Stimmungen, du kannst dagegen auch mal entscheiden und wirst eine Identität aufbauen und eine Stabilität gewinnen. Das heißt, auch wenn das jetzt so verbreitet wird, ist es nicht überall.
Das stimmt. Und manchmal werden wir da Koalitionspartner haben, von denen wir es gar nicht ahnen, dass die auch auf unserer Seite stehen. Eine Sache habe ich gemerkt, als ich mein Büchlein rausgegeben habe, dieses hier. Ne? Also ich werde nachher noch ein paar Exemplare suchen. Wer das will, kann das dann noch mitnehmen. Ein paar andere auch, dann werde ich die hinten auswägen. Unter anderem habe ich ja Leute auch gefragt, die Mitartikel geschrieben haben. Unter anderem eine Bettina Röhl. Diese Bettina Röhl ist ungläubig. Im persönlichen Gespräch ist dann sogar herausgekommen, die Bettina Röhl ist die Tochter von Ulrike Meinhof. Kennt ihr Ulrike Meinhof? Ja. RAF-Terroristin und so. Links gepolt und so etwas. Hat mit dem Glauben nichts zu tun. Aber in Form von Gender Mainstreaming teilt sie genau dieselbe Kritik. Sie hat einen guten Artikel geschrieben für das Magazin Cicero. Sehr gut, aber politisch aus. Gar nicht mit dem Glauben. Nur, wir haben natürlich miteinander gesprochen, ich habe gesagt, also politische Sachen sollen da nicht rein, aber diese Hintergrund, gesellschaftliche Art analysiert sie sehr gut, weshalb ich gedacht habe, ich nehme die auch da rein, weil sie gesellschaftspolitisch die Sache ziemlich genau durchschaut, gut argumentiert, gut schreibt, aber der Hintergrund ist ein total anderer. Und da sie jetzt nicht über den Glauben schreibt, habe ich gedacht, kann man auch machen. Und, aber sie hat mir noch gesagt, ich soll nicht bei ihrer Vorstellung beischreiben, aus welchem Hintergrund sie kommt. Weil sie vielleicht gedacht habe, was weiß ich, dann gibt es negative Rückmeldungen oder so von dem Publikum, von dem das nie ist. Und so, deshalb, ich verrate euch das, aber sagt es nicht weiter dabei. ja. Aber das nur vor dem Hintergrund, was du gesagt hast. Wir finden manchmal Koalitionäre, Leute, die auch den Wahnsinn dieser Sache sehen, die eigentlich mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Und in dem Buch ging es mir ja darum, den Artikel über die Bibel und Gender Mainstream habe ich natürlich geschrieben. Ne? Ist ja klar, das lasse ich nicht irgendwie jemanden, ich meine, manche Leute schon, aber nicht jeden. So. Aber wo es um politische Hintergründe geht, die sehen manchmal solche Leute auch ziemlich klar. Ja, jetzt war hier noch eine Meldung.
Ja, ich wollte nur sagen, das stellt ja im Grunde genommen die ganzen Selbsthilfegruppen auch in Frage. Die eigentlich, wenn ich zum Beispiel an Alkoholiker denke, ja auch an eine dritte Person denken. Und zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht was Lustiges, aber mein Vater hat im Schrank ein Bierglas stehen und da steht drauf, ein Mann mit einer Krücke, und da steht drauf, der Mensch braucht einen Halt, damit er nicht fällt. Mhm. Also, und ich habe irgendwo, das habe ich als junges Mädchen da mal gesehen, und dann habe ich mir für mich gedacht, ja, das ist es aber genau das, wir brauchen Gott, damit wir richtig leben können. Und ich meine, wenn es schon so viele in Selbsthilfegruppen immer von einem Wesen außerhalb von uns ausgehen und sich da Hilfe holen, und dann kommt Gender Mainstreaming und sagt, brauchen wir alles, ich brauche alles, stützen die genau wieder dahin, wo sie herkommen, nämlich in die Sucht. Mhm. Und dann haben sie aber auch wieder eine Krücke, da sind sie auch nicht autonom, sondern sie sind gebunden, sie sind an irgendwelche Drogen oder Alkohol oder sonst irgendwas. Was haben die denn da für eine Antwort?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das glaube ich auch. Generell, ein moderner Mensch braucht von außen Unterstützung und Hilfe, das ist ja vollkommen klar, wie jeder andere auch. Aber man will es sich nicht eingestehen. Du bist das autonome Individuum und viele leiden ja wieder unter der totalen Einsamkeit. Da ist niemand, der mir wirklich richtig nahe kommt. Das werden wir nachher bei sozialen Netzwerken noch besprechen. Du hast heute Tausende von Freunden, aber keiner, der dich wirklich versteht. Und das ist genau das. Der Mensch, der will total autonom sein. Es im Grunde genommen, würde ich jetzt fast geneigt sein, als Theologe dann, als Christ zu sagen, er hat sich doch nicht verändert seit dem Sündenfall. Was ist schon, was Eva versprochen wird? Willst du so sein wie Gott, zu erkennen, was gut und böse? Ja, genau das will der Mensch heute. Er will sich nicht von Gott sagen, was gut und böse ist, er will es selbst bestimmen. Ich definiere, was gut und böse ist. Und gut ist das, was ich für will im Moment. Denn genauso sagen wir ja, gut ist das, was Gott will. Hier sagt der Mensch, nein, gut ist, was ich will. Das ist im Grunde genommen diese ethische Auseinandersetzung. Aber der Mensch kann da nicht leben. So wie Adam und Eva nicht damit leben konnten, wie kein Mensch in der Geschichte damit leben konnte, so kann natürlich auch der moderne Mensch nicht damit leben. Deshalb, der moderne, gegenderte Mensch ist ja auch unglücklich. Aber ihm wird immer noch versprochen, wenn wir das mal ganz durchgesetzt haben, wenn alle Schranken weggefallen sind, alle Einschränkungen der Kirchen und der Gesellschaft, dann wirst du glücklich sein. Und das wird er natürlich auch nicht. Aber er lebt noch davon. Ja, es liegt daran, mir ist es unglücklich, weil ich immer noch nicht die Prägung meiner Eltern abgestreift habe, die mir immer noch gesagt haben, und die Kirchen noch reinreden. Es gibt ja Leute, die mich immer wieder wundere, die sagen, wie dieser Richard Dawkins, wenn einmal die Kirchen alle abgeschafft sind, schreibt er in seinem Buch, der Gotteswahn, dann kann er sich nicht mehr vorstellen, warum Menschen noch Krieg führen. Ja, ernsthaft, das schreibt er wortwörtlich. Ein intellektueller, brillanter, gefeierter Intellektueller, und viele Leute glauben es ihm. Und wenn ich das lese, dann muss ich mir über die Einfalt des Autors die Haare raufen oder anfangen zu lachen, in eines von beiden. Denn das ist natürlich vollkommener Quatsch. Die Leute führen Kriege ohne Gott noch viel mehr als mit. Denn warum führen die Leute Kriege? Doch nicht wegen Gott. Im 20. Jahrhundert gibt es keinen einzigen Krieg, der wegen Gott geführt worden ist, sondern wegen Ressourcen, wegen politischem Einfluss, wegen Machtstreben, wegen was weiß ich, alle möglichen. Dass die Leute mal so ein frommes Feigenblättchen noch nehmen. Das, ja, das hat doch keiner. Manche sagen doch, der Afghanistan-Krieg sei wegen Religiösen, die bösen Christen und so. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wisst ihr, dass Afghanistan verboten ist zu konvertieren? Dass der afghanische Staat Konvertiten per Gesetz tötet und dafür deutsche Soldaten eintreten. Was ist denn da religiöser Krieg? Wenn die Deutschen als scheinbare Christen einen islamischen Fundamentalismus unterstützen. Da sind zwar im Moment nicht die Taliban an der Macht, aber die an der Macht sind, sind genauso fundamentalistisch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor 2 Jahren war es doch ein Afghane, der nach Deutschland gekommen ist, konvertiert ist, ist zurückgegangen und dann wurde er festgenommen, die wollten den töten. Nur weil alle Welt da demonstriert hat, dann hat man ihn für unzurechnungsfähig erklärt, also für blöde, weil nämlich der Koran sagt, ein unzurechnungsfähiger, ein psychisch Kranker, der kann ja nicht frei entscheiden, deshalb ist er nicht verantwortlich für seine Taten, dann brauchen wir ihn auch nicht töten. Also nur mal um zu sehen, da stimmt ja gar nicht diese christlichen Kriege oder sonst welche dabei, aber das ist, da wird gesagt, wenn wir diese Freiheit haben, nicht Richard Dawkins genauso hier, wenn wir die gegenderte Gesellschaft haben, dann werden alle glücklich sein. Ja.
ging um Homosexualität, ja, und so. Was ist, wenn einer eben in sich spürt, dass er Kindern zugeneigt ist? Also
ja. Da
höre ich sehr viel in den Medien Empörung dagegen.
Ja. Die Gender-Vordenker, die sagen natürlich, das ist eine ganz normale Entwicklung und das soll freigegeben werden. Aber sie sagen es im Moment noch etwas leise, weil noch ist die öffentliche Stimmung dem kritisch gegenüber. Aber denkt daran, vor 20 Jahren war das mit der Homosexualität genauso. Vor 20, 30 Jahren hätte jeder gesagt, Homosexualität, sowas, nein, in keinem Fall. Das war ja noch vor 20, 30 Jahren verboten, per Gesetz.
Paragraph.
Genau, ja. Genau, verboten. Das heißt, das hat sich total verändert. Heute bist du trendy, wenn du so bist. Und das wird hier wird sich verändern. Und zwar, wie macht man das? Indem man das Jugendschutzalter immer weiter herabsetzt dabei. Indem man immer mehr auch die Jugend sexualisiert dafür. Und das passiert garantiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe sich auch dieses, man wird nie Pädophilie das dann nennen, sondern man wird das Alter herabsetzen. Heute argumentiert man ja auch immer stärker schon, meinetwegen bei Pädophilie mit 6-Jährigen. Über 12-Jährige taucht kaum noch auf. Ja, die sind doch schon fast erwachsen und so. Und das heißt, sobald man sagt, dass kein körperlicher Schaden mehr ist, dann wird man es freilassen. Das Einzige, was dann noch zählt, ist nicht mehr die Ethik, sondern nur noch, gibt es einen körperlichen Schaden für das Kind. Und da sagt man natürlich, ja, mit einem 6-Jährigen geht nicht, weil da Verletzungen entstehen und so. Aber es gibt ja heute schon im Kindergarten, dass Kinder sexualisiert werden, ihre Geschlechtlichkeit entdecken und solche Geschichten. Da werden Kinder ja durchaus sexualisiert, ganz stark. Du findest heute 10-Jährige, die sind auf pornografischen Internetseiten unterwegs, die wissen Sachen, die vor einer Generation die meisten Leute in ihrem ganzen Leben nie kennengelernt haben, zum Glück.
Das erinnert mich gerade, wir sollten, als damals im Kindergarten waren, wir sollten Massageöl mitgeben und eine Ersatzunterhose. Und da hatte ich nachgefragt, ja, wofür sie das brauchen, und zwar, da sollten sich die Kinder untereinander, also sie sollten in Unterhose sein, die Mädchen, die Jungen, und sich gegenseitig massieren. Und das Ziel sollte sein, die Körperwahrnehmung. Und ich hatte an dem Nachmittag den Samuel nicht im Kindergarten geschickt, weil es mir etwas komisch vorkam.
Ja, zu Recht, zu Recht. Ja, und das hat ja diesen sexuellen Hintergrund. Ich meine, das ist ja vollkommen klar, dass man drückt es nur mit anderen Begriffen aus. So wie Gender Mainstream wird häufig mit Geschlechtergerechtigkeit ausgedrückt. Jetzt musst du nur sagen, was heißt das? Das klingt ja immer gut, man drückt es ja lieber positiv aus. Das heißt eben, es gibt keinerlei geschlechtliche Vorgaben mehr, wie du bist, wer du bist, wie du dich verhältst und so. Das ist Geschlechtergerechtigkeit. So definiert man das. Nun, jetzt aber noch die Frage, auf die ich jetzt, mit der ich auch abschließen will. Aber gut, ihr habt jetzt euch erstmal gemeldet, bitte.
Nur ganz kurz als Ergänzung, war es nicht der grüne Politiker Beck, der sich
genau
auch sehr positiv gegenüber Freizügigkeit
und yep
gegenüber sexueller Sicht
ausgesprochen. Ich zitiere das in meinem Buch über Homosexualität, was ihm heute geht er etwas zurück, weil er in der Öffentlichkeit stärker präsent ist. In Mitte der 90er Jahre hat er schon gefordert, dass man eben den Kinderschutzparagraphen aufweichen solle, Kinderschutz herabsetzen solle, weil Pädophilie bzw. Liebe zu Kindern sei doch auch etwas ganz Normales. Ja. Und das hat er jetzt ein bisschen, ist er davon abgerückt, allerdings nicht, weil seine Überzeugung sich verändert hat, sondern mehr, weil er mehr als Sprecher der Grünen und so im Mittelpunkt der Diskussion steht und das im Moment nicht populär ist. Aber er hat das öffentlich gesagt, sogar in Vorträgen und so. Es war also nicht irgendwie mal nur eine Ausrutscher oder so etwas. Und das wird von Leuten, die jetzt nicht zutage im politischen Geschäft sind, sondern mehr Vordenker der Bildung, wird das offen gesagt, ja, das sei durchaus das Ziel. Natürlich im Moment nicht Sex mit 6-Jährigen, das ist klar. Aber warum nicht mit 12? Das sagt man doch, die Kinder, heute schlafen doch die 12-jährigen Mädchen sowieso miteinander. Warum nicht auch mit dem Erwachsenen? Und dann sagt man nur die Freiwilligkeit, sagt man, wird betont. Also wenn das Kind es will, dann darfst du. Du darfst nur das Kind nicht zwingen. Jetzt nur die Frage, hey, bei einem 12-Jährigen, wie stark ist denn da wirklich der Wille da oder nicht? Selbst wenn man jetzt darauf sieht, wieder ist der Kern, was du willst, ist gut. Das muss man, das ist biblisch, glaube ich, da ist der Kern, ist falsch.
Sie haben damals noch gar nicht geschnallt, was Sache ist, sprich, Sie haben es gewollt, wie auch immer. Wie ist es, ich lasse das mal offen, wie ist es mit Frauen, die sich nicht wehren, wollen die dann, wenn sie vergewaltigt werden, oder auch?
Ja. Darüber kenne ich keine Aussage, die, es gibt vielleicht welche, aber ich kenne sie jetzt nicht, von den Gender-Vordenkern. Das, was ich hauptsächlich gelesen habe, dass da eben dieses, man muss die Kinder stärken an ihrem Selbstbewusstsein, dass sie auch offen sagen, was sie wollen, wann sie was wollen. Und wenn du das gestärkt hast dabei, dass dann auch durchaus der sexuelle Kontakt von Jüngeren und Älteren, also bis zu welcher Grenze diskutiert man natürlich noch, dass das durchaus legitimiert werden soll. Natürlich nicht, wenn es Leute sind, die in die Abhängigkeitsverhältnisse sind, weil da realisiert man natürlich, Abhängigkeitsverhältnis kann ja Druck ausüben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder so etwas da nicht. Aber das ist ja nicht, weil es an sich unmoralisch ist, sondern weil hier die Gefahr besteht, dass du deinen freien Willen nicht so deutlich äußern kannst, weil der andere ja Druck ausübt. Also das, wo immer wieder argumentiert ist, du musst lernen, das zu tun, was du willst und nicht, was ein anderer will. Und wenn du es willst, dann ist es okay. Und jetzt würde man, könnte ich nur vermuten, vielleicht dabei sagen, diese jungen Frauen müssen noch mehr lernen, auszudrücken, was sie wollen. Und wenn sie es dann wollen, auch als Kinder, dann okay. Ihr sagt es natürlich, es gibt trotzdem psychische negative Auswirkungen. Genau das würde ich auch sagen. Aber das wird meistens ausgeblendet. Aber das geht ja jetzt nur auch für den Bereich von Minderjährigen, also Sexualität mit Minderjährigen. Der Kerngedanke war jetzt generell einfach dieser Freiheitsaspekt. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei, was können wir sonst noch tun?
Ja.
Ist mir jetzt von Gender Mainstreaming aus nicht bekannt. Allerdings nach dem Grundkonzept soll jegliche Vorschriften relativiert werden. Wenn es Inzucht ist, dass meinetwegen der Vater mit der minderjährigen Tochter schläft, dann würde das unter die Frage der Abhängigkeit, dass das Kind ja nicht frei entscheiden kann, weil die Eltern es bestimmen. Da würde ich sagen, nicht. Wenn das, also dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht da wäre, meinetwegen die Tochter ist erwachsen, dann würde man sagen, warum nicht? Wenn die Tochter das frei will mit dem Vater, warum nicht? Wenn die sich lieben, soll man das doch tun. Aber da würde man höchstens noch sagen, das sind dann Diskussionen, wenn man Kinder bekommt, dann muss man natürlich vorher einen Gentest machen, um zu sehen, ob da nun Dinge sind, die nicht übereinstimmen, also dass da nicht behinderte Kinder geboren werden oder so. Oder man kann auch, wenn das Kind gezeugt ist, schon in der Mutter so einen Gentest machen und dann sehen, ob da Behinderung ist. Aber das ist, weil hier sagt man auch, das sind ja letztendlich, man würde sagen, der Sinn besteht nur in dem Schutz für Behinderung. Die ethische Grenze, die ist ja nur Theologen, wollen dir sagen, du darfst nicht. Aber wenn du dich liebst, warum nicht? Alter spielt keine Rolle, Verwandtschaft, wieso soll die eine Rolle spielen? Außer wenn Abhängigkeit da ist, wenn man dann sagt, nicht weil es generell schlecht ist, sondern wenn man dann sagt, ist die Freiheit des Kindes ja nicht berücksichtigt, weil das nicht ganz frei entscheiden kann. Ja, also das wären jetzt nur mal so einige Beispiele, wo wir das durchdenken, was im Moment noch in der Diskussion ist, aber wo die Zielrichtung vollkommen klar ist, auf die es hinausläuft, und die wird auch kommen. Also deshalb, ich habe euch ja ein paar Prognosen gesagt, spätestens 20 Jahre, die Ehe, wie wir sie heute kennen, wird es gar nicht mehr geben. Sondern du gehst einfach zum Standesamt, du meldest eine Partnerschaft an, mit wie vielen Personen du willst, mit wie vielen Kindern du willst, und das gilt dann für die Zeit, die du willst. Da war ja die CSU-Politikerin Pauli, die schon vor 2-3 Jahren oder 3-4 Jahren gefordert hat, man soll die Ehe generell für 7 Jahre begrenzen. Und an sich ist dieser Gedanke ja total vernünftig. Wenn du siehst, wie viele Leute heute sich scheiden lassen, kannst du dir massenhaft Gelder für Juristen sparen, Gesetze und Anwälte und was weiß ich einsparen. Warum nicht von vornherein sagen, 7 Jahre, und wenn du dich besonders magst, danach kannst du ja 7 Jahre verlängern. Und wenn du sagst, wir haben einen riesen Ehestreit, dann sagst du, ach, warten wir noch 2 Jahre, dann sowieso zu Ende. Ja. Ich meine, ich argumentiere nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ich argumentiere jetzt nicht als christlicher Ethiker, sondern ich sage bloß für den Menschen, der nicht gläubig ist, für den sein Wille der absolute Maßstab ist, dann muss man doch sagen, klingt doch vernünftig. Denn wenn sich sowieso 50% der Leute scheiden und ein großer Teil des Restes unglücklich ist in der Ehe, ja, warum sollst du die Leute dann noch zwingen und durchdrängen? Warum sollen die noch Nachteile gesetzlich haben? Macht man doch von vornherein gleich. Und dieser Trend, der war damals ein Versuchsballon. Aber der wird kommen, ganz klar. Im Moment geht es so, die Ehe wird entwertet, die traditionelle Ehe, und die Auflösung wird immer leichter gemacht und andere eheähnliche Formen werden immer weiter aufgewertet. Das heißt, irgendwann sind wir da, die sind paritätisch und dann löst man das ganz auf. Und die Stufen sind ja jetzt, ich sage ja jetzt zum Beispiel, eheähnliche Partnerschaften sollen auch steuerlich, juristisch, erbtechnisch und so weiter gleichgestellt werden. Das ist ganz klar, worauf das hinausläuft, solange dieser Gedanke von Gender Mainstream noch prägt. Falls, und manche denken ja auch gerne apokalyptisch in diese Richtung, falls Deutschland irgendwann mal islamischer Staat wird, ja, dann wird das alles vielleicht fallen. Dann gibt es da stattdessen die Scharia und so. Dann haben wir andere Probleme. Ja. Also ich meine, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, nämlich wie die Deutschen im Moment effektiv dabei sind, sich selbst auszurotten. Ja. Das ist dann noch eine andere Frage, die haben wir ja gleich. Die haben wir ja gleich noch. Ja. Wie meinst du das?
Deutsches Reich heute, ich habe mal ein bisschen danach gedacht, ja. Wenn jemand das gesagt hat, also die sagen ja, unsere Bundesrepublik ist eigentlich seit dem Zusammenbruch ein illegaler Staat.
Das ja.
Ist
ja
der gerichtliche Ding. Und die sind dabei zu arbeiten, dass wir wieder ein deutsches Reich haben.
Okay, das stimmt, es gibt diese Bestrebungen, die halte ich im Moment aber noch für sehr, sehr wenig aussichtsreich. Das heißt, das ist eher so eine Splittergruppe, die sich da engagieren. Im Moment kann man eher davon ausgehen, das wird nie was raus werden.
Was ich gehört habe, also sind die schon ziemlich gut auf dem Vormarsch. Aber ich bin auch im Einzelnen
ja.
Nicht, aber
auch ja. Nein, ich würde hier das eher einordnen. Die wollen viel, die reden auch groß, aber im Moment ist die Tendenz nicht absehbar, dass so etwas kommt. Keiner kann in die Zukunft sehen, aber im Moment ist die Tendenz eher nicht absehbar. Ich werde jetzt nur noch kurz abschließen, damit wir nicht noch jetzt mal weiter beim nächsten Stunde Gender Mainstream kommen, da ist Schluss. Ich will noch jetzt darauf hinweisen, ein anderer Punkt ist, glaube ich, also biblisches Aufarbeiten, was ist wirklich Mann und Frau? Das brauchen wir ganz erneut, weil vielfach ist uns so gemischt dabei. Also neu für uns erarbeiten, was ist biblisch Mann und Frau? Denn das ist die Grundlage, auf der wir arbeiten. Das andere, den Kindern und uns deutlich zu machen, Gott darf mir in mein Leben reinreden. Gottes Autorität ist echter und wahrer und wichtiger als das, was ich fühle und empfinde und will im Moment. Das ist ein Punkt, den wir in vieler Hinsicht, das heißt in Bibelarbeiten, im persönlichen Leben und so weiter, mit vermitteln müssen. Das andere darüber hinaus ist noch, wir müssen stärker daran arbeiten, wie können wir unseren Kindern und in der Gemeinde Rollenvorbilder für Mann und Frau vermitteln. Denn das, was die Kinder früher vermittelt bekommen haben, durch Schule oder selbst durch Medien, selbst wenn manchmal falsche Rollenbilder da waren, aber es waren irgendwelche. Der Junge wusste halt, Bruce Willis, das ist der Mann. Nicht? Der löst die Probleme, der ist stark und der schlägt mal zu. Das war ja nicht alles biblisch. Aber zumindest war klar, so Männer und Frauen sind unterschiedlich. Wie auch immer. Da waren ja auch viele Sachen falsch. Eine neue Tendenz ist, es gibt diese Unterschiede gar nicht mehr und das ist ja dann noch schlimmer. Jetzt musst du nicht nur daran arbeiten, wie ist das Rollenbild gefüllt, sondern überhaupt, dass es eins gibt. Und das heißt, hier sind wir als Vorbilder gefragt, denn Kinder lernen, egal was du sagst, immer durch Vorbild. Durchs Negative oder durchs Positive. Und wenn sie in ihrem Umfeld, das heißt Gemeinde und Familie, keine Rollenvorbilder haben, dann ist nicht nur die Gefahr, dann ist es fast sicher, dass sie dann ihre Orientierung aus der anderen, übrigen Umwelt nehmen und diese übrige Umwelt durch Medien, Schule, Öffentlichkeit geht in eine total andere Richtung. Das wird auch eine Sache sein, glaube ich, wo wir stärker dran arbeiten müssen. Auf der anderen Seite müssen wir, und das wird einige wenige mehr treffen, ich glaube, biblische Wahrheit in der Öffentlichkeit intellektuell gut vertreten. Und zwar, weil es ja nicht nur auf einer emotionalen Ebene läuft, sondern auch immer noch ein bisschen auf einer intellektuellen. Und wenn die Christen nur da stehen, ihr seid ja alle die Blöden und ihr macht jetzt was, warum denn eigentlich? Auch, und zwar gar nicht mal so fair für die Nichtgläubigen, sondern die intellektuelle Auseinandersetzung muss für die Gläubigen da sein. Gerade für die jungen Gläubigen, die an der Universität oder sonst wo vermittelt werden, das ist alles super und nie hinterfragt wird dabei und davon geprägt wird, dass die zumindest eine Chance haben, eine Denkalternative anzunehmen, mit der sie leben und arbeiten können. Das ist, glaube ich, auch dafür nötig, daran zu arbeiten. Und dann, glaube ich, müssen wir sehr viel nacharbeiten in der Seelsorge. Wir werden in der Zukunft, habe ich schon gesagt, mehr Leute haben, die mit kaputter Identität gläubig werden oder schon Christen sind und denen muss seelsorgerlich geholfen werden. Das heißt, wir brauchen mal Konzepte, wie kann denn jemand, der nie eine sexuelle Identität entwickelt hat, jetzt eine sexuelle Identität entwickeln als Mann oder Frau? Und das wird nicht nur eine Ausnahme sein, wie im Moment noch bei einigen wenigen, die schwul sind oder so, sondern das wird eine größere Gruppe von Menschen betreffen, die da Probleme mit haben. Und diese Probleme setzen sich ja, wenn wir die nicht klären, fort. Einmal in der Unsicherheit, Labilität der Person, in zerbrechenden Beziehungen, die, obwohl derjenige gläubig ist, stattfinden werden. Also das heißt ja auch Seelsorge. Also, das heißt, erstmal klar werden, wie ist Gott in meinem Leben, welche Maßstäbe in der Bibel gelten, was sagt die Bibel wirklich über Mann und Frau, Vorbildfunktionen dabei, intellektuelle Aufarbeitung für die Christen, damit sie das einordnen können und dann die Seelsorge dabei. Und damit möchte ich den Punkt machen, das heißt Gender Mainstreaming hier zu Ende, auch wenn es noch was zu sagen gäbe, aber wir haben genügend Zeit darauf investiert. Gleich nach der Pause gehen wir auf die Frage der Überalterung der Gesellschaft.